Ein Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Hoffnung und doch auch, ihr kennt es in eurem Leben, die Ute hat es gerade erzählt, gibt es Situationen, wo ihr denkt, es geht einfach nicht weiter. Was soll das jetzt? So voll die Bremse drin. Aber Gott, du hast doch versprochen, du hast doch zugesagt, aber nichts geht. Und ich glaube, wir stehen da oft in diesen Situationen und kämpfen mit uns selbst. Wie das Volk Israel, ich muss wieder an dieses Volk Israel immer wieder denken und das beschäftigt mich ja schon mehrere Predigten lang und auch heute noch mal ein bisschen, müsst es noch ein bisschen aushalten. Die stehen vor diesem Land, das Gott versprochen hat, es gehört ihnen, ist leider besetzt und gehen, können nicht rein oder wollen nicht, können nicht rein, schaffen es nicht reinzugehen. Und es ist ein versprochenes Situation von Gott, ja, aber sie kneifen. Sie schaffen es nicht, sie können es nicht in Besitz nehmen. Und da ist doch aber diese Zusage, es gehört ihnen. Ihr kennt diese Zusage von Gott. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wow. Zusage um Zusage. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, bist du ein privilegierter Mensch. Du bist Königskind. Du bist Gottes Kind. Du hast Königsblut in dir. Du bist Erbe seiner Herrlichkeit. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind der Tempel seines Geistes. Und wir stehen aber trotzdem da und denken manchmal, Gott, was machst du? Wo bist du jetzt? Wir haben von diesem Lied, da ging es um Wunder. Und dass Gott ein Gott der Wunder ist, dass er das Meer teilt, dass er Dinge tut, die gewaltig sind, doch im Glauben stärken könnten. Und wir stehen da, wo ist der Weg? Geht es nur mir so oder geht es dir auch so? Dann auch diese Frage, unterscheidet sich unser Leben denn dann so sehr von den anderen, die Gott nicht kennen? Stell mir oft die Frage, geben wir uns zufrieden mit dem, wie wir Gott kennen, wie wir mit ihm leben, was wir erleben mit ihm, mit diesem Wunder Gott, der solche Wunder tut, aber im Alltag so selten sichtbar? Geben wir uns mit dem zufrieden? Ich bin halt gerettet. Gott hat mich erlöst von meinen Sünden. Ist das okay? Ich werde sterben. Wenn ich mal sterbe, dann werde ich in den Himmel kommen. Alles gut? Ich meine, reicht es? Ist das alles? Wie zeigt sich die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben? Und dann hat doch Gott, Jesus hat doch gesagt, er tut oder hat Wunder getan nacheinander, als er auf der Erde war und sagt, ich zeige Gottes Herrlichkeit. Und Jesus hat gesagt, jeder, der glaubt, der dieses Königskind ist, wird dasselbe tun, wie er tut. What? Hast du das schon mal getan? Hast du schon mal jemand geheilt? Wie geht's dir damit? Ich bin weit davon entfernt, das zu tun, was Jesus tut. Es geht ja nicht einmal nur um Heilung, es geht ja einfach nur auch, wie du sagst, Vanessa, andere zu lieben. Andere einfach zu zeigen, hey, wie Jesus ist, wer er ist. Respektvoll mit dem anderen umzugehen. Ich sehne mich so danach, das zu tun, was Jesus tut. Geht es dir auch so? Und so denke ich manchmal, ich sitze vor einem Glas, Wasser, das ist randvoll, aber ich nippe nicht mal dran. Und genauso ging es dem Volk Israel. Sie standen vor dem verheißenen Land, der Fülle Gottes, das er versprochen hat, aber sind nicht reingegangen. Aber was hat sie gehindert, da reinzugehen? Was hindert uns, in dieser Fülle Gottes, in dieser Wahrhaftigkeit Gottes zu leben und sie zu erleben? In dem zu leben, was Gott verheißen hat. Und ich möchte ganz am Anfang vom Volk Israel zurückgehen. Wir sind ja gerade in der Josef-Reihe vom Wolfram, hat uns gezeigt, wie so dieses Volk entstanden ist. Ich meine, das war ja kein glorreicher Start. Also es ist, ich finde schon, da passieren viele Dinge, die Gott nicht wirklich ehren. Aber genau dieses Volk hat Gott erwählt. Genau die hat er gewollt. Das sind keine Helden. Ja, macht es eher den Eindruck, dass das Volk eigentlich alles offen lässt. Gott ist nicht ihr einziger Gott. Die haben also ein paar Götter noch so mitgenommen und weiß ich und verehren dies und das. Die haben sie auch mitgeschleift, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Genau, da war diese Befreiung von aus Ägypten heraus. Da war eine Befreiung mit viel Tamtam, mit Wundern Gottes. Und Gott hat sie herausgenommen aus der Sklaverei. Und sie feierten, das Volk Israel feierte Gott. Sie freuten sich an Gott. Sie freuten sich an dem, was er getan hat. Sie priesen ihn und sind ausgezogen mit Jubel. Und Heiterkeit und Hoffnung und Zuversicht. Und plötzlich stehen sie vor dem Schilfmeer, links und rechts, Gebirgskette, mitten in der Sackgasse. Es geht nicht mehr weiter. Da sind wir wieder. Es geht nicht mehr weiter. Sackgasse. Vorher Gott gelobt und dann war plötzlich in dieser Sackgasse alles wieder vergessen. Es war doch unübersehbar, wie Gott gewirkt hat. Aber dann kommen hinter ihnen die Ägypter und: Ah, Herr, Gott, wo bist du? Da stehst du vor einer Situation, wo du denkst: Ich habe so viel gebetet dafür. Herr, wo bist du? Ich habe mir das so sehnlich gewünscht, dass jetzt dieses Haus, das ich haben sollte und da drin wohnen sollte, ich verstehe es einfach nicht, es ist nicht geworden. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe den Weg nicht, ich kapiere es einfach nicht. Warum muss ich jetzt wieder krank werden? Warum muss das jetzt wieder in meinem Leben geschehen? Es ging doch so gut gerade. Bam, Sackgasse. Mir geht es manchmal so, vor jeder Predigt geht es eigentlich so. Ich denke, warum habe ich jetzt wieder Ja gesagt? Jedes Mal kämpfe ich mit Gott um das, was will er denn eigentlich heute sagen? Was will er denn hier sagen? Was ist Thema? Und ich brauche dann bis kurz vor der Predigt, die ist einfach nicht fertig, die ist erst nach der Predigt fertig, sozusagen. Aber das ist immer so ein Schritt, wo ich merke: Gott, wo bist du? Mach mir doch das klar, dann werde ich krank. Diese Woche war ich wieder krank, habe ich Schnupfen, Erkältung, denke: Boah, was soll das jetzt? Ich kann mich nicht konzentrieren, dann kommt immer jede Menge Arbeit meistens davor und ich krieg's einfach nicht gebacken, die Predigt zu schreiben, weil ich abends zu müde bin und die Gedanken nicht kommen. Und dann besinne ich mich wieder auf diesen einen Gott und ich merke: Ja, Herr, du willst, dass ich dir vertraue. Okay, Herr, hier bin ich. Mach du. Ich vertraue dir. Und irgendwie geht's dann. Aber zunächst einmal sehe ich immer nur die Sackgasse. Ich sehe den Weg nicht. Als ich in die Selbstständigkeit ging, bin ich mit dem Versprechen Gottes in die Selbstständigkeit gegangen, dass er uns als Familie versorgt. Das hat er auch getan. Bloß, es gab immer wieder Situationen, wo am Ende vom Monat kein Geld da war und kein Auftrag. Und jeder, der selbstständig ist, am Anfang weiß, dass das manchmal sein kann. Dass es schwierig ist. Oh Gott, du hast doch versprochen, dass du mich versorgst, dass du uns versorgst als Familie. Und ich merkte, ich musste wieder ruhig werden. Ich musste wieder auf diesen Gott schauen und sagen, Herr, hier bin ich. Mach du. Ich weiß keinen Weg. Und wenn ich wieder vertraut habe und mein Vertrauen ausgesprochen habe, kam der Auftrag und kam das Geld. Und so ging es am Anfang öfters. Und ich habe so den Eindruck gehabt, Gott will mich trainieren. Er will mich wirklich, er will das einüben mit mir. Vertraue mir. Ich habe dir das zugesagt, aber du musst mir auch vertrauen. Das ist Mach. Das heißt nicht, dass du immer das Konto voll hast, sondern es dann da ist, wenn es brauchst. So ging das ein Weilchen. Irgendwann mal habe ich den Eindruck gehabt, ja, es wird besser. Ich habe wohl das Vertrauen ein bisschen gelernt in dem Bezug. Es war schön, dass ich auch ein bisschen ruhiger werden durfte, was das anging. Ja. Ich habe gesehen, oder wenn wir das Volk Israel anschauen auf ihrer Wanderung, dann sieht man, wie das immer wieder ihnen so ging. Zuerst sangen sie in größten Tönen, wer Gott ist und wie Gott ist. Wir werden das verheißene Land einnehmen. Mit diesem Gott an der Seite ist alles möglich, nachdem sie durch dieses Meer gezogen sind. Dann sangen sie und sagten sie, da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an Ägypten gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Drei Tage später hatten sie kein Wasser. Und der Glaube war weg. Und das Lob war weg. Es ging ihnen genauso. Boah, Gott, wo bist du? Wo ist der Weg? Und so ging das ständig, bis sie vor dem Land Kanaan standen. Suchten sie, ging es immer an diesen Punkt für sie in ihrem Leben, dass sie an ihre Grenze kamen. Nur war es Essen, hat nicht gereicht. Gott hat ihnen Manna gegeben und so weiter. Solange sie die Wünsche und Vorstellungen Gottes, solange Gott die Wünsche und Vorstellungen ihnen erfüllte, war alles gut. Und sie liebten ihn für das, was er ihnen tat. Sie liebten Gott für das, was er ihnen schenkte. Sie liebten Gott für diese Zusage, dass sie dieses Land einmal einnehmen werden, dass das Land einmal für sie ist. Das ist ja das ihr großes Ziel geworden. Sie liebten ihn dafür. Und sie lobten ihn dafür. Und doch kamen sie immer wieder an den Punkt, Gott, wo bist du? Und ich habe festgestellt, sie liebten zwar das, was er ihnen gibt, aber sie haben Schwierigkeiten, den zu lieben, der es ihnen gibt. Den ganzen Weg über hat Gott um diese Liebe gerungen. Er wollte ihr Vertrauen gewinnen, so wie er mein Vertrauen gewinnen wollte. Er wollte, dass sie vertrauen, diesem einen Gott vertrauen, diesem Gott ihm, dem einzigen Gott. Er wollte nicht, dass sie ihre Götzen da noch mitschleifen und ihren Teil eben darauf vertrauen, sondern alles auf ihn setzen, den einen Gott. Diesen einen Gott, den gab es für sie nicht. Es war eine weitere Option. Es war halt der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, in die Freiheit und der ihnen dieses Land versprochen hat. Das war dieser Gott. Aber nicht der Gott, der eine Gott, mit dem sie in Beziehungen, der Einzigste sein soll für sie. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Er möchte, dass wir nicht nur seine Segnungen erleben, sondern in eine Vertrauensbeziehung zu ihm kommen. Er ringt um unser Vertrauen, um dein Vertrauen. Er wünscht sich eine innige Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Er will dein Leben mit ihm, er will, dass du sein Leben mit ihm teilst. Und er will sein Leben mit dir teilen. Und das Schlimme war, dass das Volk Israel steht vor diesem Land und konnte es nicht einnehmen. Warum? Weil es diesem einen Gott nicht vertraute. Weil es dies nicht gelernt hat. Die ganze Hoffnung und die ganze, ja alles, was sie sind, im Prinzip auf ihn zu setzen. Sie konnten nicht da reingehen, weil sie ihm nicht vertrauten. Das war alles. Ich meine, irgendwie verstehe ich da Gott ja auch voll. Also ich habe da so einen Akku mitgebracht. Das ist so beschränkt. Ja Gott, du hast voll Power. Ja? Das ist Gottes Kraft. Der tut Wunder. Der hat dir versprochen, dass du seine ganze Fähigkeiten in dir hast. Der hat dir dein Leben, sein Leben gegeben. Das steckt alles da drin, diesem Akku. Und du kannst diesen Akku preisen und loben und ihn verherrlichen und singen für diesen Akku. Für Gott, was er so hat, ja, für dich. Aber was nützt ein Akku ohne E-Bike? Was nützt ein Akku ohne Bohrmaschine? Das gehört einfach dazu. Was nützt es, wenn wir nur die Segnungen Gottes haben wollen? Nur das haben wollen, was nützt es? Da steckt alles drin, aber das wollen wir haben. Wir wollen doch Gottes Kraft. Aber sinnlos. Sinnlos ohne den, der die Kraft verwendet. Aufgewacht. Ohne den, der diese Power war, es einzusetzen. Sinnlos. Wir brauchen den Geber dieser Kraft. Wir brauchen den, der diese Kraft in Bewegung bringt. Und genau das ist es, wo wir uns Gedanken machen müssen. Es nützt nichts, sonntags in Gottesdienst zu kommen, gute Gemeinschaft zu genießen, Gott zu loben, ohne in Beziehung mit diesem Gott zu sein oder zu kommen, zu wollen, ohne seine Nähe zu suchen, ohne ihn als Person kennenlernen zu wollen, ohne ihn, der die Person ist, die dahinter steckt, die dein Leben segnet, in Gemeinschaft, also ohne mit ihm in Gemeinschaft leben zu wollen. Es nützt nichts. Es ist alles schön und gut, wenn wir Gott loben und preisen und seine Kraft sehen und seine Herrlichkeit irgendwie uns begeistert. Das ist total wertvoll. Aber es ist nur wertvoll und wichtig und gut für dich, wenn du dich ihm dadurch näherst. Ihm, den Geber. Gottes Kraft, seine Gaben, seine Wirkung gibt es nicht ohne Gott als Person. Gott ist nur ganz zu haben. Komplett. Überleg mal, wenn du in die Gemeinde kommst und die Leute, die wollen nur deine Arbeit. Nur das, was du so kannst. Ja, du bist halt toll im Bauen, im Putzen oder im super, dass du da bist, packen wir mal an. Aber sie interessieren dich im feuchten Kehrig für dich persönlich, für dein Herz, für das, wer du bist. Und ich glaube, genau so geht es Gott, wenn wir Gott außen vor lassen, wenn es nur wichtig ist, was er für uns tut und tun könnte. Ich glaube, wir wären nicht lang dabei in der Gemeinde. Vielleicht ist auch Gott manchmal dann nicht lang dabei bei mir. Oder ich bei Gott. Den Israeliten wollte Gott ein Gott sein, ihr Gott sein. Und er will auch dein Gott sein. Er wollte mit ihnen in innige Gemeinschaft kommen und leben. Und das will er auch mit dir in inniger Gemeinschaft leben. Er wollte sie aus dem Land befreien und dass sie ihn anbeten. Das war sein erstes Ziel. Er wollte sie aus dem Land befreien, damit sie einen Ort haben und finden, wo sie ihn anbeten können. Es ging gar nicht um das Land Kanaan im Ursprung. Es ging doch nicht um das, dass ihnen das, was alles Gott versprochen hat, sondern es ging darum, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Das erste Ziel war eigentlich der Berg Horeb. Er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Er hat sie gesucht. Und deswegen hat er sich ihnen auch manchmal so richtig in den Weg gestellt. Aber es will er auch mit dir. Er hat dich befreit, durch Jesus Christus, von all deiner Schuld und Sünde. Nicht in erster Linie, dass du jetzt ein tolles Leben führst und in Freiheit alles machen kannst, was du Lust hast. Wovon Bock haben. Und Halleluja, wir sind frei. Das ist schön, ja. Aber das ist nicht alles. Sonst geht es um diesen einen Gott, der dich befreit, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Um eins zu werden mit dir ganz persönlich, dass du ihn anbetest. Dass er der Wichtigste ist für dich in deinem Leben. Ja, ich glaube, genau deshalb stellt uns manchmal Gott sich in den Weg und führt uns manchmal so in Sackgassen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir gerade den Weg nicht mehr sehen. Wir Deutsche sind ja auch irgendwie so richtig, also ich nicht, aber wir sind ja voll die Planer, ja? Wir Deutsche sind ja voll die Planer. Wir denken voraus, wir wollen genau wissen, was so den nächsten Moment kommt und am liebsten Jahrespläne machen, ja, Rini, gell? So Jahrespläne und sehen, was da kommt, dann der nächste Schritt und am liebsten hätten wir so einen Routenplan wie im Navi, der uns durchs Leben navigiert und sagt, genau da, so geht's, das ist der Weg. So sind wir Deutschen. Die Schweizer auch. Ja. Das Schlimme ist nur, dass wir kaum einen Schritt trauen, ohne so einen Plan. Ohne dass wir wissen, was kommt. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass Gott uns gerade dann ausbremst, weil er einfach will, dass wir vertrauen. Wir wollen Klarheit. Oh Herr, ich will Klarheit über mein Leben. Gib mir Klarheit und lese die Bibel. Da, Klarheit, ja? Klarheit über das, was ich machen soll, wie es richtig ist, richtig zu leben, richtig zu, ja. Gott will einfach vertrauen. Er will einfach, dass du Bibel lesen und alles und das Wort Gottes ist, sagt, versteht es nicht falsch, das ist das Allerwichtigste und maßgebend für unser Leben. Aber der Kern und das Ziel von dem Ganzen, dass wir Bibel lesen, dass wir ins Vertrauen mit diesem Gott kommen, dass wir ihn kennenlernen und uns auf ihn einlassen, ihn lieben lernen und ihn kennenlernen, wie er ist. Ja. Die Frage ist nun, wie kommen wir in diese Vertrautheit mit diesem Gott? Mich hat mal vor Jahren ein Vers getroffen, Psalm 25, Vers 14, und da steht, den Gottesfürchtigen vertraut Jahwe, er weiht sie in seinen Bund. In der Neue Genfer Übersetzung steht, der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben, seinen Bund macht er ihnen bekannt. Klingt erstmal gar nicht so spektakulär, aber mir wurde so bewusst, dass dieser allmächtige Gott eine Vertrauensbeziehung zu mir haben möchte. Dass er an mir interessiert ist, also an diesem kleinen Menschen auf dieser Welt. Er ist an mir persönlich interessiert. Er will seinen Bund, das, was seine Gedanken sind über dieses Weltgeschehen, über das, was in dieser Welt eigentlich überhaupt sein Plan ist, das will er mit mir und dir teilen. Er will, dass du das weißt. Dieser große Gott will nicht allein regieren. Er will in einer Vertrauensbeziehung mit dir. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen, denen er das mitteilen kann, was sein Herz bewegt. Und das finde ich der Hammer. Das hat mich zutiefst erschüttert, innerlich über diesen Gott. Was für ein Gott. Das ist sein Verlangen. Wenn du deine Herzensangelegenheit mit jemandem teilen willst, wen suchst du auf? Am besten den Metzger, weil der Peter. Oder irgendjemand, der dich nicht kennt, weil vielleicht, ja, der läuft dann weg und ist nicht so peinlich vielleicht, oder? Nee, du suchst jemanden, dem du absolut vertraust. Eben, du suchst jemanden, wo du weißt, der rennt nicht gleich zum Nächsten und erzählt es weiter. Du suchst jemanden, der dein bester Freund ist und du weißt, diese Person, die liebt dich als Person. Und sie liebt dich nicht nur, weil du tolle Dinge machen kannst. Oder weil du halt gut bist. Sie liebt dich nicht für das, was du bringst und lebst, sondern sie liebt dich, weil du bist. So einer Person erzählst du deine tiefsten Geheimnisse. Diese Person nimmt dich ernst. Und genau das sucht Gott in dir. Die Bibel hat ein Wort dafür, für diese Beziehung, für diese Art, mit Gott zu leben, in dieses Vertrauen mit ihm zu kommen. Und dieses Wort heißt Ehrfurcht. Ich lese mal nochmal Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Genau das ist es. Diese Ehrfurcht vor diesem Gott. Die brauchen wir, um mit ihm, um seine Geheimnisse zu hören, um im Vertrauen mit ihm leben zu können und aus ihm raus leben zu können. John Bevere hat es mal anders ausgedrückt. Gott fürchten heißt, das zu lieben, was er liebt. Das zu hassen, was er hasst. Was Gott wichtig ist, wird auch mir wichtig. Was Gott unwichtig ist, wird auch mir unwichtig. Wir machen seine Prioritäten, Pläne und Wünsche zu unseren, also nicht seine, unsere zu seinen, und reagieren mit unerschütterlichem Gehorsam. Das ist Ehrfurcht. Ich weiß, dieser Gott liebt mich. Dieser Gott, der will das Beste für mich. Und dieser Gott gebührt alle Ehre. Und ihm will ich dienen, ihm will ich gehören, ihn als Person will ich sehen, achten und lieben, so wie er ist und nicht wie ich ihn haben will. Nicht nur für seine tollen Taten, die er vollbringt, nicht nur für das, was er mir liefert, sondern das, wie er ist. So ist Ehrfurcht. Und nach solchen Menschen sehnt sich Gott. Und das sucht er in Israel und das sucht er auch in mir. Gott will keine weitere Option sein in deinem Leben, sondern die einzige Option. Und ich bin überzeugt, genau diese Vertrautheit, das Bündnis mit deinem Gott, mit diesem allmächtigen Gott, ist die Tür zu dem ganzen Segen, den Gott für dich bereithält, für seine ganze Fülle. Da tut sich der Weg auf. Das Volk musste noch mal eine Runde drehen, bis Gott sie reingelassen hat oder bis sie das Vertrauen gelernt hatten. In das 40 Jahre später durften sie rein, zwei durften noch mit. Ich wünsche mir, dass es uns nicht so lange dauert, sondern dass wir in diese Vertrautheit hineinkommen, dass das unser Ziel ist, dass das unser Herzensanliegen wird, diesem einen Gott zu vertrauen. Dass es uns nicht nur um seine Gaben geht, sondern um ihn, den Herrn. Dass wir Gott mehr lieben als seine Segnungen. Aber all seine Segnungen eben erleben, weil wir ihn, den Herrn, von ganzem Herzen lieben und ehren und tun, was er sagt. Bei einem Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung für deine Situation. Und er ist die einzigste Option. Ist es er? Ganz deine Option. Willst du ihn, der dich trägt und der dich hält, ihm vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Ich freue mich, dass wir das Lied dann nochmal singen werden. Und ich glaube, die Band kann sich ja langsam schon auf den Weg machen. Jetzt kennen wir es ja schon ein bisschen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und er hat und will mit dir innige Gemeinschaft haben. Und er tut absolute Wunder, ja, das glaube ich. Auch heute noch in deinem Leben, in meinem Leben will er Wunder tun und er will heilen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als irgendwo, wenn ich bete, dass jemand aufsteht und heil ist. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und wie haben wir gebetet für die Heike Dömel, manche kennen sie. Und ich habe mir gewünscht, Herr, dass sie aufsteht und heil ist. Aber es geht nicht nur um das Wunder, sondern es geht um diesen einen Gott. Er weiß, was gut ist. Und ihm möchte ich es überlassen. Aber ich möchte mein ganzes Vertrauen auf ihn setzen und alles erwarten von ihm, trotz allem. Auch wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Auch wenn es ganz anders ist und wenn ich in der Sackgasse sitze. Ich möchte dir vertrauen, Herr. Lass uns das in unserem Herzen tragen. Und festhalten. Noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist in der ganzen Thematik. Ich bin ja so ein Mensch, der Gnade von Herzen liebt. Und ich habe immer viel von Gnade gepredigt oder rede viel über Gnade. Aber Gnade ohne Ehrfurcht ist keine Gnade. Versteht ihr? Ohne diesen Gnade ist ist der Akku. Nur Akku, nur das eine, was wir halt bekommen von Gott, aber wir brauchen den ganzen Gott. Gnade ohne Ehrfurcht ist ein Akku ohne Bohrmaschine. Wir brauchen beides. Und Gott will mit dir in Gemeinschaft kommen und mit dir in Gemeinschaft leben und dir alles geben. Alles geben, was er hat. Und es wird geschehen in Vertrautheit mit ihm. Amen. Lasst uns jetzt dieses Lied zusammen nochmal singen. Vielleicht kannst du auch gedanklich einfach da nochmal tief mitgehen, reflektieren, was dich so beschäftigt hat in der Predigt. Ich wünsche dir, dass er diese einzige Option in deinem Leben ist und wird.